Und für unseren nächsten Vortrag freue ich mich sehr, dass wir in ein Gebiet kommen, das wir heute eigentlich noch viel zu wenig beleuchtet haben, nämlich das der Quantencomputer. Eigentlich, wenn man so will, ein Hype-Thema, wenn man über Daten spricht, kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Ich selber habe mich bei meiner Zeit bei IBM einige Jahre mit Quantencomputern beschäftigt und muss ehrlicherweise sagen, als Nicht-Physikerin steigt man relativ schnell irgendwann mal aus, weil das doch sehr kompliziert werden kann. Nichtsdestotrotz sind die Einsatzmöglichkeiten wirklich breit und groß und es ist sehr wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute den CEO von IQM da haben, der uns hoffentlich auch für Nicht-Physiker erklärt, wie denn eigentlich die Einsatzgebiete in Europa aussehen werden. Herzlich willkommen, Dr. Jan Götz.
Ja, danke für die nette Einführung. Und in der Tat habe ich auf mathematische Formeln verzichtet heute in meinem Vortrag, damit auch keiner einschläft. Wir bauen Quantencomputer, also es geht hier wirklich um Chipproduktion, Herstellung von Computern, was natürlich in Europa nicht immer unbedingt ganz einfach ist, weil wir viele Dinge verlernt haben, weil sie abgewandert sind, weil wir kein Kapital haben und so weiter. Aber gerade eben wurde über Mut gesprochen und einfach mal Dinge machen. Und das haben wir auch entschieden und wir waren in dem Fall vier Gründer. Ich war zu der Zeit damals in Finnland an der Universität und wir haben aus der Universität IQM ausgegründet. Und was wir bauen, sieht ungefähr so aus. Also diese weiße Kasten hier im Vordergrund, das sind die Computer, die wir bauen. Man sieht sie hier, das ist eine Animation, aber unser Produkt sieht wirklich so aus. Und man sieht sie in einem großen Rechenzentrum. Also das sind für uns die Kunden, sind Rechenzentren, Datacenter oder eben dann die Nutzer, die irgendwie auf diese Rechenzentren zugreifen. Und wir haben zum Beispiel hier in München, oben in Garching, das Leibniz-Rechenzentrum, was gerade von uns so einen Computer bekommt und weitere andere Rechenzentren in Europa und mittlerweile auch außerhalb von Europa eben auch. Nur ganz kurz zur Firma. Wir haben mit der Idee, wir hatten ja gerade von der Idee zur Serienfertigung, wir sind noch nicht ganz bei der Serienfertigung, aber mit der Idee haben wir so 2018 gestartet, haben dann 2019 das erste Kapital eingesammelt und sind seitdem auf über 200 Mitarbeiter gewachsen in verschiedensten Standorten. Der größte in Finnland, wir haben ungefähr 50 Mitarbeiter auch hier in München, an der Nymphenburger Straße, kleinere Büros in Madrid, Spanien und seit kurzem auch in Singapur, sind größtenteils noch Venture Capital finanziert, also wir haben 180 Millionen Euro ungefähr an Wagniskapital eingesammelt und natürlich auch sehr, sehr stark unterstützt von der Politik. Das ist jetzt nur eins von vielen Bildern hier mit dem Präsidenten der Europäischen Investmentbank, der nach Finnland gereist ist, als wir dort unsere Chipfabrik eingeweiht haben, die eben auch zum Teil von der Europäischen Investmentbank mitfinanziert wurde. Warum machen wir das Ganze? Naja, weil es Probleme gibt, die man, wo es schön wäre, wenn man sie lösen konnte. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir kommen ja alle aus der Corona-Pandemie raus und haben, glaube ich, mitbekommen, wie wichtig es ist, dass Medikamente zügig und schnell entwickelt werden. Und wenn man sich die Pharmaindustrie anschaut, dann ist das gerade für, sag ich mal, Technologien wie Quantencomputing, die noch sehr, sehr früh in der Entwicklungsphase sind, super interessant, weil zum einen die Pharmaindustrie gibt ungefähr 200 Milliarden Dollar nur für R&D aus. Und das ist für uns natürlich ein guter Match, weil wir sind eben auch noch in der R&D-Phase, noch nicht in dem Sinne in der Produktphase. Plus die Pharmaindustrie ist an relativ lange Zyklen gewöhnt. Also so eine Medikamentenentwicklung kann eben mehrere Jahre dauern. Und das passt eben gut auch mit den Zeitskalen von Quantencomputing zusammen. Und ich habe versucht, heute in dem Vortrag ein bisschen auch immer auf diesen Sustainability-Nachhaltigkeitsaspekt einzugehen, weil das ja auch ein Thema hier ist und habe immer versucht, auch einen Link zu finden. Und was ich interessant fand, war ein wissenschaftlicher Artikel, wo gerade, glaube ich, in Deutschland ist das interessant, wo drin steht, dass die Pharmaindustrie mehr CO2 generiert als die Automobilindustrie. Und was besonders für Quantencomputing interessant ist, dass ein Großteil dieser CO2-Emissionen durch die Suche nach kleinen neuen Molekülen ausgestoßen wird. Und das sind genau die ersten Anwendungen eigentlich, wenn wir über Quantencomputing reden. Wie kann man es schaffen, eben neue Moleküle zu entdecken, vorherzusagen, wie die sich verhalten? Und das ist eine der Kernanwendungen von Quantencomputern. Und das könnte durchaus sein, dass das schon in den nächsten 3, 5, 7 Jahren passiert, dass man sowas machen kann. Also heutzutage schafft man es, sage ich mal, 5 oder vielleicht 12 atomige Moleküle zu simulieren auf Quantencomputern. Das kann man immer noch auch auf herkömmlichen Rechnern machen. Aber hier oben sieht man Penicillin. Kennen wir ja schon extrem lange. Penicillin ist schon nicht mehr exakt simulierbar mit den größten Rechnern, die wir so haben. Also das ist mal ein großes Thema. Ein anderes großes Thema ist zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktion, die wir so brauchen weltweit. Wenn man dem WWF glauben mag, dann müssen wir in den nächsten 40 Jahren mehr produzieren, als wir in den letzten 8000 Jahren produziert haben, was natürlich ein Problem ist. Und dieses Problem lösen wir über Düngemittel. Und das ist wieder auch eine, natürlich dann sehr, sehr stark verbunden mit der CO2-Emission. Die Herstellung von Düngemittel ist eben extrem aufwendig. Wir benutzen da immer noch einen extrem alten Prozess, Haber-Bosch-Prozess, hohe Temperaturen, hohe Drücke, weil wir es nicht genau verstehen. Und das ist eine weitere Anwendung, wo man sich erhofft, dass man mit einem Quanten Computer diese synthetische Herstellung von Düngemitteln so gut verstehen kann, dass man es eben deutlich effizienter machen kann. Also das sind jetzt einfach nur zwei Beispiele, die ich mitgebracht habe, die uns irgendwie alle betreffen. Medikamente, Essen, das sind Dinge, die wir irgendwann im Leben, glaube ich, alle mal irgendwie brauchen. Und was wir eben als Menschheit machen, ist, wir sind daran gewohnt, einfach immer mehr und mehr Rechenleistung zu installieren. Seit Apollo 11 viele, viele Größenordnungen an Computing-Leistung installiert auf der Welt. Und das ist natürlich auch irgendwann ein Problem, wenn die ganze Energie, die verbraucht wird, stößt auch wahnsinnig viel CO2 aus. Plus, unsere Netze sind dafür gar nicht gemacht. Also diese Rechenzentren, die können locker 10 Megawatt an Leistung oder so verbrauchen. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel in London Bauprojekte gestoppt werden, in anderen Ländern, Irland, auch Singapur, USA, ist es gar nicht mehr erlaubt, neue Rechenzentren ans Netz zu nehmen, wenn man nicht alte abschaltet, weil unsere Netze einfach nicht dafür gemacht sind. Und wir wissen alle, wie lang der Netzausbau, wie schwierig das sein kann. Selbst wenn wir das im Griff hätten, den Netzausbau, gibt es ein viel fundamentaleres Problem. Das sieht man vielleicht nicht genau, muss man auch nicht. Das Wichtige ist, die gelbe Linie ist das, was wir insgesamt an Energie produzieren auf unserem Planeten. Und die grüne Linie, jetzt logarithmisch dargestellt, ist, was wir für Computer verbrauchen. Und da sieht man, wenn das einfach so weitergehen würde, dann würden wir irgendwann die gesamte Energie, die wir herstellen auf diesem Planeten, für Netflix, WhatsApp und was weiß ich was alles verbrauchen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil wir auch immer noch das Licht anmachen wollen und die Mikrowelle und so weiter. Das heißt, wir müssen uns grundsätzlich auch überlegen, wie können wir Computer anders bauen, dass sie eben nicht so viel Energie verbrauchen. Und das ist eben eine der vielen Versprechen, die Quantencomputer liefern. Wir sind da auch sehr aktiv in der sogenannten Quantum Energy Initiative, wo es wirklich darum geht, wissenschaftlich und quantitativ zu verstehen, wie kann man die ganze Energie irgendwie den Energieverbrauch so senken, dass wir nicht in dieses Problem laufen. Und das ist unsere Mission, wirklich Computer zu bauen, die uns A, helfen, diese ganzen Probleme zu lösen, die ich am Anfang dargestellt habe, und B, helfen natürlich auch mit dem eigentlichen Problem, wo kriegen wir die ganze Rechenleistung her und wie kriegen wir die auch irgendwie mit Energie versorgt. Wir finden uns da noch ganz am Anfang. Das ist jetzt einfach mal in 3 Phasen aufgeteilt. Unsere Strategie, diese Foundation Phase, wo wir uns gerade befinden, da können die Computer oder da liefern die Computer noch keinen kommerziellen Mehrwert. Ja, also ein 3-atomiges Molekül zu simulieren, was ich auch mit einem Laptop machen kann, da kann ich kein Geld mit verdienen. Trotzdem sind gerade Politiker, also hier Ursula von der Leyen, die sich einen unserer Computer in Finnland anguckt, extrem interessiert, weil die Technologie natürlich ein wahnsinniges disruptives Potenzial hat für die Industrie, weil die Technologie super wichtig ist für Wissenschaft und für Ausbildung. Und das sind natürlich alles 3 Felder, die irgendwie in den öffentlichen Sektor gehören, und darum ist gerade im Moment die Politik extrem daran interessiert. Wo wir alle uns hinbewegen wollen, ist in diesen sogenannten Advantage-Bereich. Das heißt, die Computer liefern wirklich einen Geschäftsvorteil für die Kunden. Man kann damit Geld verdienen. Und hier ist unser Ansatz, und ich gebe da gleich ein Beispiel zu, wirklich Prozessoren zu bauen und zu designen, die auf einen gewissen Algorithmus abgestimmt sind. Und dann gibt es diese Endphase, Disruption hier genannt, ein Large Scale, also einen großen universellen Quantencomputer zu bauen. Und wir als Startup natürlich müssen das Ganze machen, Entwicklung und Kommerzialisierung Hand in Hand. Das heißt, im Moment verkaufen wir an Forschungslabore, die mit diesen Computern eben wissenschaftliche Dinge berechnen. Wir gehen darin über, jetzt auch an größere Rechenzentren zu verkaufen, und dann irgendwann wird es auch mehr und mehr diese Systeme in der Cloud geben. Und gleichzeitig bereiten wir die Kunden auch auf den Weg vor. Also das ist hier dieses Adoption Gap, ist quasi das Gap zwischen der Quantentechnologie und was der Kunde eigentlich kann und will. Das heißt, wir machen sehr, sehr viel Ausbildung. Wir gehen zu den Kunden hin und bilden sie aus, wie man Quantencomputer benutzen kann, welche Probleme genau in diesen Geschäftsbereichen vielleicht disruptiert werden. Wir arbeiten viel in Partnerschaften zusammen, sowohl was Algorithmen auch als was Anwendungen angeht, zum Beispiel mit deutschen Automobilherstellern, wenn es um Batterieentwicklung geht und solche Themen. Immer mit dem Ziel, diese Lücke zu schließen und irgendwann wirklich in einer Art IT-Plattform die Quantencomputer breit zur Verfügung zu stellen. Und das machen wir natürlich Hand in Hand mit Innovation, mit Entwicklung, und das ist immer natürlich auch so ein gewisses Spannungsfeld. Wie viel konzentriert man sich auf die Kommerzialisierung, wie viel auf die Entwicklung? Aber im Prinzip geht es darum, größere und größere Computer zu bauen. Das heißt, immer schneller neue Prozessorgenerationen immer schneller rauszubringen. Und das machen wir, indem wir im Prinzip die ganze Wertschöpfung der Prozessoren abbilden. Also wir haben sehr, sehr viele Ingenieure, die sich mit dem Design beschäftigen von Prozessoren und der Simulation. Und dann, wenn die Designs gute Simulationsergebnisse liefern, dann gehen die ins sogenannte Tape-Out. Also das ist ein Foto unserer Chipfabrik in Finnland, wo wir dann auf Silizium-Wafern das Ganze produzieren. Dann werden die Wafer kleingeschnitten, da kommen diese Prozessoren raus und die werden dann eben in diese großen Systeme eingebettet und dann in einen Software-Stack, über einen Software-Stack betrieben. Und so arbeiten wir uns Schritt für Schritt zu immer größeren Prozessoren eben hin. Und was uns jetzt als Firma besonders macht, ist, dass wir auch noch zusätzlich eben auf der Algorithmusseite arbeiten. Okay, es geht wieder. Weil wir eben denken, dass man besonders schnell ans Ziel kommt, wenn man die Algorithmen, die man laufen lassen will, auf die Hardware abstimmt. Das ist kein neues Konzept, das nennt man dann ASICs in der Computertechnologie. Und ich habe hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht. Das könnte jetzt so eine Prozessorarchitektur sein, so ein Schachbrettmuster wäre der Prozessor angeordnet. Und was unsere Wissenschaftler herausgefunden ist, wenn man von diesem Schachbrettmuster in so eine Sternenkonfiguration zum Beispiel geht, dann kann man den gleichen Algorithmus laufen lassen mit 10-mal weniger Resources. Also das ist genau die Idee dahinter, dass wir quasi die Hardware und die Algorithmen aufeinander abstimmen, um somit eben deutlich schneller ans Ziel zu kommen. Einfach nur, um das mal ein bisschen anschaulich mit zu gestalten. Hier wieder dieses Beispiel, was ich am Anfang hatte, also diese kleinen Moleküle. Die könnte man simulieren nach derzeitigen Vorstellungen mit Prozessoren, die 500 von diesen Qubits, also das sind die Quantentransistoren, 500 von denen beinhalten. IBM wurde eben angesprochen, die sind zurzeit so bei 400, also gar nicht so weit weg von der Nummer, von der Zahl. Wir werden dieses Jahr ungefähr bei 50 sein. Also da sieht man, man kommt ungefähr in die Richtung schon hin. Wo man anfangen kann, wirklich kleine Dinge zu simulieren, und dann wird man sich eben Schritt für Schritt vorarbeiten in immer mehr Anwendungen, jetzt in diesem Fall aus dem Life Science Bereich. Und jetzt, um den Kreis wieder zu schließen, wir haben im letzten Jahr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, auch mit Europas größtem Climate Impact Investor World Fund, und da haben wir uns das ganze Thema auch quantitativ deutlich genauer angeschaut, also wie viel CO2 kann man mit welcher Anwendung einsparen über Quantencomputer. Und das Interessante ist, dass man eigentlich in fast allen Bereichen der Industrie, die so wichtig sind, Anwendungen findet, wo sehr, sehr komplexe Dinge berechnet werden müssen, wo man eben über Quantencomputer es schaffen könnte, Dinge so zu optimieren, dass sie deutlich weniger CO2 am Ende des Tages ausstoßen. Also es kann anfangen zum Beispiel bei der Optimierung, Grid-Optimierung, wenn wir uns überlegen, wie das Stromnetz aufgebaut ist, Batterien, neue Materialien, das ist extrem wichtig. Und so kann man sich da im Prinzip für alle diese Industrien Probleme überlegen, wo gewisse Rechnungen so komplex sind, dass wir sie mit derzeitigen Rechnern eben nicht lösen können, wo Quantencomputer dann eben reinkommen können. Genau, also das ist so die Message, die ich da lassen will. Wir sind noch relativ am Anfang. Ja, wir befinden uns so in den ersten Schritten. Wir gehen raus, zurzeit noch sehr, sehr wissenschaftlich, arbeiten viel mit wissenschaftlichen Zentren, Universitäten zusammen. Das sind auch zurzeit unsere Kunden, an die wir diese Rechner verkaufen, wissenschaftliche Rechenzentren. Aber natürlich immer mit dem großen Ziel im Hinterkopf, dass wir irgendwann die Technologie so weit gebracht haben, die Prozessoren so stark gemacht haben, dass man eben alle diese Industrie-Verticals bedienen kann und auch da natürlich dann Algorithmen laufen lassen kann, die wirklich diesen Planet hoffentlich ein Stück näher bringen, was die Klimaziele angeht, die wir alle im Sinn haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin den Tag noch ein bisschen hier, falls Fragen sind, gerne später irgendwo bei einem Drink.
Schön. Und vielleicht mal eine schnelle Frage dazu. Die Anwendungsfälle, die wir gesehen haben, ist jetzt das eine. Das andere ist, wir hören, es gibt eben viele Quantencomputer von verschiedenen Herstellern. Was unterscheidet die, also ist es die Leistungsfähigkeit, ist es ein Wettbewerb oder ist es ein sich ergänzen?
Es ist beides und das ist, glaube ich, auch gut so, weil ohne Wettbewerb wäre es ja auch langweilig, ne? Und das beflügelt einen ja auch, man wird dadurch schneller. Aber es ist auch eine Art Ergänzung, weil die verschiedensten Technologien, die es noch gibt, die haben alle Vor- und Nachteile und manche dieser Technologien können gewisse Arten von Algorithmen besser lösen als andere. Und grundsätzlich, die ganze Computing-Industrie geht ja immer mehr in so heterogene Systeme. Also wenn man sich AI anschaut, da ist es zum Beispiel so, dass die Algorithmen ja hauptsächlich durch Grafikprozessoren beschleunigt werden, wohingegen andere weiterhin mit CPUs gerechnet werden und dann gibt es Neuromorphic Computing. Also das ist grundsätzlich ein Trend, den wir sehen in der Industrie, dass gewisse Probleme mit gewissen Plattformen, gewissen Architekturen einfach besser gelöst werden als andere.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Dankeschön. Applaus